Ja, genauer gesagt Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir haben uns vor jetzt schon 4 Jahren gegründet, ausgehend von Erforschung der systematischen Bekämpfung von Betriebsräten. Das heißt, wir verteidigen aktive Betriebsräte gegen fingierte Kündigungsversuche oder auch Mobbing durch Vorgesetzte. Und wir haben uns von dort aus weiterbewegt auf die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Viele Betriebe kennen ja gar keinen Betriebsrat. Das ist eigentlich eine Errungenschaft der Novemberrevolution vor 100 Jahren, aber hat sich eigentlich nie flächendeckend durchgesetzt. Und so Schätzungen sagen, dass es nur so in 11% der deutschen Betriebe Betriebsräte gibt. Ja, und dann gibt es aber auch Bereiche, wo es keine Tarifverträge gibt, vor allen Dingen in den Zuliefererketten und Subunternehmen. Und die deutsche Wirtschaftslandschaft wird ja immer weiter aufgespalten. Ja, und um diese Schattenseiten kümmern wir uns. Wir machen einen Blog, wir machen Vorträge. Deshalb bin ich jetzt auch in die Gegend gereist, weil ich heute Abend in Magdeburg über Union Busting und Überwachung rede.
Wenn wir Union Busting uns noch ein bisschen genauer angucken, das hat eine Geschichte, die ja so ein bisschen in den USA angefangen hat. Wo kommt denn Union Busting her? Was ist das für ein Konzept?
Ja, Union ist das englische Wort für Gewerkschaft oder Vereinigung. Ja. Union Busting heißt jetzt also Zusammenschluss von Arbeitern zu zerschlagen, und zwar auf betrieblicher Ebene. Das wären in Deutschland halt Betriebsräte oder auch Gewerkschaftsgruppen, gewerkschaftliche Organisierungen. In den USA gibt es keine Betriebsräte. Da muss eine Gewerkschaft per Wahl anerkannt werden in einem Betrieb, und da versuchen die dann halt die Wahl zu sabotieren und ins Leere laufen zu lassen. Diese Industrie trat früher, sagen wir mal in den 20er, 30er Jahren ganz offen auf in den USA, und ab 1936 gab es also Gesetze, die Gewerkschaften legalisiert haben und auch geschützt haben, eine eigene Behörde sogar. Und nun geht die Industrie also anders vor, man geht nach außen hin rechtsförmig vor, also entlässt jetzt niemanden, weil er Gewerkschafter ist, sondern sucht sich andere Gründe. Also man konstruiert Kündigungsgründe, und das kann alles Mögliche sein, was man gerade so findet. Politische Vorwürfe, der eine ist ein Islamist, der andere soll vielleicht mal einen unkorrekten Vergleich gesagt haben oder dies und das. Also man versucht den Leuten was anzuhängen, dass sie was geklaut haben, dass sie, wenn man sein Handy am Arbeitsplatz auflädt, dann ist das Stromklau, und wenn man irgendwelche Schrippen mitnimmt, die sowieso weggeschmissen werden sollen zum Wochenende, dann ist das natürlich gemeingefährlicher Diebstahl, und solche Dinge werden da konstruiert. Vor Gericht stellt man sich dann hin und sagt, nein, das geht natürlich jetzt nicht gegen den Betriebsrat und wir haben auch gar nichts gegen Gewerkschaften, aber wir müssen diese Person jetzt kündigen. Und dazu gehört auch, die Belegschaft aufzuhetzen gegen Gewerkschaften oder aktive Betriebsräte. Besonders im Osten ist dann immer das Argument, ja, das gefährdet unseren Betrieb, wir machen den Laden dicht, wenn ihr hier nicht spurt. Aber auch im Westen werden die Leute als Nestbeschmutzer tituliert, und man verteilt Flugblätter gegen den Betriebsrat oder sammelt Unterschriften und solche Dinge. Also das gehört auch dazu. Ferner das Verhindern von Presse, von Öffentlichkeit durch die Bearbeitung der Medien, durch spezielle Anwälte, die dann mit Unterlassungserklärungen drohen oder auch Zuckerbrot und Peitsche Anzeigen schalten in der lokalen Presse und so weiter. Es ist also ein sehr vielschichtiges Feld.
Ja, klingt so, als ob es da auch durchaus einen erfinderischen Geist gibt, was die verschiedenen Methoden betrifft. Und dazu kommt ja, dass es nicht nur eine Methode ist, die ja vielleicht irgendwie eine Unternehmungsleitung sich ausdenken kann, sondern es steckt tatsächlich auch eine Industrie von Dienstleistern dahinter, die sowas anbieten. Kannst du das mal beschreiben? Was ist das für ein Netzwerk oder was ist das für ein Markt, der da auch entstanden ist?
Ja, früher hat sowas, die Personalabteilung gemacht. Da gab es dann interne Stellen, die da mit der Bearbeitung von Betriebsräten beschäftigt waren. Zum Beispiel ein ganz alter Fall, einer der ältesten und frühen Fälle war beim BMW Motorenwerk in Spandau, wo so drei linke Studenten, die dann aber bis in die 80er da durchgehalten haben, die Anfang der 70er in den Betrieb gegangen waren, jetzt in den Betriebsrat gewählt gewählt wurden und dann rausgekündigt wurden. Das hat dann immer noch BMW selber mit hausinternen, mit Bordmitteln sozusagen gemacht, von München aus, mit der Pressesprecherin und dem Personalleiter. Heute ist also nicht nur die Produktionslandschaft zergliedert in Zulieferer, Subunternehmer, sondern auch die Dienstleister der Unternehmensleitung gliedern sich auf in eine Landschaft. Und da sind federführend zu nennen erstmal Wirtschaftskanzleien und Rechtsanwälte, die dann auch die Kündigungen vor Gericht juristisch vertreten und begründen und meterdicke Schriftsätze verschicken, mit denen dann die Gegenseite terrorisiert wird. Und denen beigeordnet sind dann Detekteien und Überwachungsspezialisten. Das ist auch ein sehr spannendes Feld. Dort tummeln sich dann besonders viele Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter des LKA und BND. Damit werben manche Kanzleien, manche Detekteien auch gezielt auf ihrer Website. Also da gibt es eine sehr enge Verzahnung zwischen der Privatwirtschaft und dann Unternehmen und auch dem Staat. Und darauf will ich dann heute Abend eingehen. Wenn man da recherchiert, wird das auch schnell ziemlich gruselig. Da gibt es also dann in unternehmenseigene Stabsstellen, und bei großen Unternehmen sind das große Stellen, das heißt dann interne Revision oder Fraud Management oder Auditing, das heißt, die überwachen die eigenen Mitarbeiter unter der Vorgabe, Korruption zu verhindern und Missbrauch von Ressourcen, also eigentlich hauptsächlich Korruption. Aber es wird natürlich oder kann natürlich auch leichterhand gegen Gewerkschafter, Streiks und so weiter gewendet werden. Und da gibt es also eine breite Landschaft, wo dann staatliche Behörden zusammenarbeiten, unter der Maßgabe ja die deutsche Wirtschaft zu schützen. Aber es geht dann auch gegen unternehmenskritische Aktivisten oder auch die Verhinderung von Whistleblowing. Und es kann natürlich auch gegen gewerkschaftliche Aktivitäten gerichtet werden. Und das ist eine breite Landschaft, die da aktiv ist.
Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben oder vielleicht auch Beispiele nennen? Weil du hast gesagt, der Staat hängt damit drin. Inwiefern tut er es denn? Wie ist denn der Staat in dem Bereich dann ein Akteur?
Ja, also in der klassischen Form des Union-Busting, die wie gesagt rechtsförmig passiert, werden Kündigungsgründe konstruiert und so weiter, da ist der Staat jetzt vor allen Dingen dadurch beteiligt, dass er die Betriebsräte nicht schützt, dass es also vom Arbeitsgericht ein Treudoof abgearbeitet wird, da kriegt dann einer 12 fingierte Kündigungen in Serie und das Arbeitsgericht arbeitet das Treudoof ab, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt hier eine Form von Nachstellung, juristisches Stalking sozusagen und wir müssen das jetzt hier mal unterbinden, es wird dann treu, doof, kleinteilig abgearbeitet. Die Staatsanwaltschaften greifen nicht ein. Die müssten eigentlich dann wegen der Behinderung der Betriebsratsarbeit, was auch eine Straftat ist, müssten die im Grunde solche Unternehmen oder auch Anwaltskanzleien verfolgen. Das passiert auch überhaupt nicht. Das ruht da still und leise und verschwindet in irgendwelchen Kladden, also das ist zunächst mal Untätigkeit, wie auch im Arbeitsschutz, wo dann die Kontrolleure ständig ausgedünnt werden und im Grunde so ein totaler Wildwuchs existiert. Was aber diese Überwachung angeht, dort ist da schon eine wesentlich aktivere Rolle. Da gibt es also die Initiative Sicherheit der Wirtschaft oder Initiative Wirtschaftssicherheit. Das ist dann ein Zusammenschluss und eine Kooperation zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Ministerium für Datensicherheit und dem BND und dem LKA. Da treffen sich also diese ganzen ziemlich großen Geheimdienste und Spezialpolizeien. Dann haben wir da die Vereinigung Sicherheit der Wirtschaft. Dort treffen sich also Unternehmensstabsstellen mit dem Verfassungsschutz. Die machen auch jährliche Kongresse, das ist auch sehr gut dokumentiert eigentlich, wenn man da im Internet mal so auf deren Seiten ein bisschen tiefer gräbt. Und wir haben dann die Arbeitsgemeinschaft Sicherheit der Wirtschaft, wo dann private Unternehmen und der Verfassungsschutz und andere staatliche Stellen zusammenarbeiten. Und das alles unter dem Label Sicherheit der Wirtschaft, was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist in Zeiten von Terror, jetzt heutzutage hauptsächlich islamistischem Terror. Man findet dort aber interessanterweise auch im Grunde den Schutz von Unternehmen vor Kritik. Was man überhaupt nicht findet, die Behörde heißt ja Verfassungsschutz, aber was an der Verfassung geschützt werden soll, ist keineswegs das Recht auf Koalitionsfreiheit, also Gewerkschaften zu gründen. Die Betriebsräte sind ja auch eine Institution des Rechts, aber der Schutz von diesen Einrichtungen kommt da überhaupt nicht vor, sondern im Gegenteil. Es geht darum, jetzt Unternehmenskritik, oder die wird da genauso einbezogen in diese Abwehrmaßnahmen wie jetzt Gewalttätigkeiten und Terrorismus.
Jetzt sammelt ihr ja von der Gruppe Aktion gegen Arbeitsunrecht schon seit einigen Jahren auch Wissen über Union Busting, über die verschiedenen Methoden, auch über die staatliche Verstrickung, die es da gibt. Wenn man sich das anguckt, inwiefern kann dieses Wissen, das ihr da sammelt, ihr habt ja auch Thesen aufgeschrieben zum Union Busting, inwiefern kann dieses Wissen dazu dienen, sich gegen Union Busting zu wehren? Was gibt's da für Hilfestellungen vielleicht auch?
Zunächst mal ist es ja wichtig zu begreifen, in welcher Lage der Einzelne und die Einzelne agiert. Also zu begreifen, wenn ich jetzt als Betriebsrat aktiv werde und da eine Gruppe gründe, die vielleicht auch eine Betriebsratswahl anstrebt, dann habe ich mich gefasst zu machen auf erhebliche Gegenwehr und darauf muss ich mich vorbereiten. Das heißt, es ist schon mal wichtig, nicht naiv in die Situation reinzugehen, sondern das genau vorzubereiten und auch den Zeitpunkt so zu wählen, dass man also optimal dasteht, wenn man jetzt mit zum Beispiel einer Betriebsratswahl rauskommt. Zunächst mal das Ganze undercover aufzubauen, fast ein bisschen clandestin, also nur mit zwei, drei Leuten zu reden, mit denen man vertrauen kann und das dann nach und nach zu erweitern, die Gewerkschaft hinzuzuziehen und so. Und für Betriebsräte, die aktiv sind und jetzt wirklich was verändern wollen, also die Arbeitszeiten verbessern oder eine gerechte Entlohnung herzustellen im Betrieb, da ist es dann essentiell, auch die Möglichkeiten der Gegner zu kennen und sich da ein bisschen schlau zu machen. Aber es geht nichts ohne die Belegschaft, das ist das Wichtige. Da muss man den Hauptaugenmerk drauf legen, dass man in der Belegschaft gut verankert bleibt, Themen aufgreift, die Leute auch bewegen und sich nicht abspalten lässt. Das ist der Hauptansatz. Man soll halt als aktiver Betriebsrat als so ein Querulant dargestellt werden, als ein ewig gestriger Klassenkämpfer, der eigentlich doch nur für seine eigenen Interessen arbeitet oder da im Betriebsrat undurchsichtige Sachen macht, die kein Mensch versteht, die auch nichts bringen für irgendwen und dann am Ende noch das Unternehmen gefährden. So ist die Propaganda der Gegenseite und es ist dann wichtig, dagegen zu arbeiten und ständig die Basis innerhalb der Belegschaft zu verbessern.
Also man muss auf jeden Fall vorsichtig und überlegt vorgehen, muss auf Solidarität und Vertrauen setzen. Klingt fast so ein bisschen wie bei den Ob-Leuten vor 100 Jahren.
Ja, so ist es auch. Wir sind jetzt hier natürlich nicht, oder was heißt natürlich, wir sind glücklicherweise nicht von Tode bedroht oder von Zuchthaus oder wir werden auch nicht an die Front geschickt oder zu Arbeitseinsätzen. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Viele Leute sind verzweifelt auf der Arbeit. Es gibt eine Menge Wut und Verbitterung und auch eine Menge Angst, sich zu engagieren. Und ich sage dann auch immer, wenn man das mit der Situation vor 100 Jahren vergleicht, müssen wir jetzt eigentlich nicht so viel Angst haben momentan. Oder wenn wir es mit der Situation von Gewerkschaftern in Kolumbien oder Mexiko oder in der Türkei vergleichen, dann ist es hier eigentlich doch noch ein Rechtsstaat mit gewissen Ausnahmen, mit lokalen Ausnahmen, würde ich schon sagen. Also am Frankfurter Flughafen kann es mitunter richtig übel werden. Da ist auf jeden Fall, da fragt man sich, ob der Rechtsstaat noch wirklich funktioniert. Da sind gruselige Verhältnisse. Ich denke, in Bayern und auch in Teilen von Ostdeutschland ist dann die Gewaltenteilung nicht mehr so ganz intakt. Da arbeiten dann staatliche Stellen, also Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei hintenrum doch sehr stark auf eine zweifelhafte Weise miteinander. Das kann auch irgendwann Auswirkungen auf Gewerkschafter und Betriebsräte haben, hat es aber momentan noch nicht oder nur in Einzelfällen. Und diese rechtsstaatlichen Vorteile sollten wir auch mutig nutzen und verteidigen, denke ich.